Das sind die äußeren Begebenheiten. Doch sie teilen nichts mit über Luthers innere Entwicklung, die durchgehend im Fokus dieses Buches liegt. Woher nahm er die innere Kraft, sich Kaiser und Reichsständen in Worms entgegenzustellen? Was brachte ihn so weit? Warum brach er mit Andreas Karlstadt, seinem engen Unterstützer, in den ersten Jahren der Reformation? Warum zerstritt sich Luther immer wieder mit den Menschen, mit denen er am engsten zusammengearbeitet hatte, und schuf, zum Entsetzen seiner Anhänger, die fürchteten, auch sie könnten seinen Zorn auf sich ziehen, gallige Feindschaften? Wie konnte der Mann, der überzeugt war, dass es niemandem gelingen würde, ihm ein Weib aufzuhalsen, zum Modell des verheirateten Pfarrers werden? In diesem Buch werden Luthers emotionale Wandlungen skizziert, ausgelöst durch die religiösen Umwälzungen, die er selbst in Gang gesetzt hatte. Denn seine Persönlichkeit hatte große historische Auswirkungen, im Guten wie im Schlechten. Sein bemerkenswerter Mut und seine Zielstrebigkeit schufen die Reformation. Seine Verbohrtheit und sein Vermögen, Gegner zu dämonisieren, hätten sie beinahe zerstört. Aufgrund ihrer Tendenz, komplexe Persönlichkeiten und historische Prozesse mit Hilfe von Grundmustern zu erklären, die in der frühen Kindheit angelegt sind, stand die Psychohistorie lange in zweifelhaftem Ruf. Luthers Leben gab den Anstoß für einige der berühmtesten psychobiografischen Studien, darunter Erik Erikssons Buch »Der junge Mann Luther« und Erich Fromms Kapitel über den Reformator in seinem Buch »Die Furcht vor der Freiheit«. Beide Autoren waren Psychoanalytiker. Erikson war zudem Entwicklungspsychologe, der mit Jugendlichen arbeitete. Sein lebendiges, in Amerika der Nachkriegszeit veröffentlichtes Buch bleibt ein Klassiker. Eines der wichtigsten Merkmale von Luthers Reformation besteht allerdings darin, dass sie nicht das Werk eines jungen Mannes war. Dieses Buch soll unter anderem zeigen, dass Vaterfiguren nur ein Teil dessen waren, was Luther formte, wenngleich die Beziehung zu seinem Vater für seine Persönlichkeit und seinen Glauben grundlegend war und seine Auffassung von den Beziehungen zwischen Eltern und Kindern seine gesamte Theologie durchdringt. Es mag verwegen erscheinen, eine psychoanalytisch beeinflusste Biografie gerade des Mannes in Angriff zu nehmen, dessen Biografie zum Inbegriff für die schlechtesten Ausprägungen reduktionistischer Geschichtsschreibung geworden ist. Ein solcher Zugang läuft Gefahr, so könnte man behaupten, die Rolle individuellen Handelns in der gleichen Weise zu überschätzen, wie es die Luther-Hagiographie des 16. Jahrhunderts tat, und das Verständnis dafür zu blockieren, warum Luthers Ideen bei so vielen Menschen auf fruchtbaren Boden fielen und wie daraus eine soziale Bewegung hervorging. Außerdem könnte man einwenden, es würdige die Theologie herab, wenn man zentrale Ideen auf Folgen unbewusster Wünsche und Konflikte reduzieren würde und hindere uns zu begreifen, warum Ideen über die Gegenwart Gottes im Sakrament oder über die Natur der Buße so vordringlich wurden. Allerdings ist die Fülle an Material zu Luther, das überliefert ist, so enorm, dass wir über sein Innenleben wahrscheinlich mehr wissen als über das irgendeines anderen Menschen des 16. Jahrhunderts. Das erlaubt uns, anhand seiner Briefwechsel seine Beziehungen zu seinen Freunden und Kollegen nachzuzeichnen und sogar seine Träume zu untersuchen. Seine gesammelten Werke, die berühmte Weimarer Ausgabe, umfassen 120 Bände, darunter 11 Bände mit Briefen und 6 Bände seiner Tischreden. Wo viele Historiker diese Materialfülle dazu genutzt haben, seine theologische Entwicklung in allen Einzelheiten nachzuzeichnen und besondere Ereignisse mit größerer Genauigkeit zu datieren, möchte ich Luther selbst verstehen. Ich will wissen, wie ein Mensch des 16. Jahrhunderts die ihn umgebende Welt wahrnahm und warum er sie so wahrnahm. Ich möchte seine Seelenlandschaft erforschen, um seine Vorstellungen von Fleisch und Seele besser zu verstehen, die aus einer Zeit vor unserer modernen Trennung von Geist und Körper stammen. Insbesondere interessiere ich mich für Luthers Widersprüche. Wir haben es mit einem Mann zu tun, der unter allen Denkern einige der frauenfeindlichsten Äußerungen machte und der trotzdem nicht nur für ehelichen Sex eintrat, sondern auch forderte, und das ist entscheidend, dass dieser für Frauen und Männer gleichermaßen lustvoll sein sollte. Dieses offensichtliche Paradox zu verstehen, ist eine Herausforderung, der ich nicht widerstehen konnte. Luther war ein Mann mit großem Charisma, aber seine leidenschaftlichen Freundschaften gingen einher mit einer ebenso unerbittlichen Ablehnung derer, von denen er glaubte, sie irrten sich oder seien illoyal. Seine Theologie war Ausfluss seines Charakters. Sein Charakter beglaubigte seine Lehre, worauf Melanchthon, einer seiner ersten Biographen und sein engster Mitarbeiter, nachdrücklich hinwies. Wie schon die alten Griechen sagten, einem züchtigen Lebenswandel pflegt man am meisten zu trauen. Luthers Theologie wird lebendiger, wenn wir sie mit den psychologischen Konflikten zusammenbringen, die in seinen Briefen, Predigten, Abhandlungen, Gesprächen und Bibelauslegungen zum Ausdruck kommen. Eine solche Relektüre der Originalquellen, die vom Zuwachs an konfessioneller Gelehrsamkeit absieht, wird uns zeigen, warum scheinbar abseitige und abstruse theologische Fragen ihm und seinen Zeitgenossen so sehr am Herzen lagen und inwieweit sie uns heute noch betreffen können. So gewinnt man, indem man die Erkenntnisse der Psychoanalyse heranzieht, ein umfassenderes Verständnis nicht nur für den Menschen Luther, sondern auch für die revolutionären religiösen Grundsätze, denen er sein Leben widmete, und für seine Hinterlassenschaften, die noch immer so wirkmächtig sind. Dieses Buch soll keine allgemeine Geschichte der Reformation bieten, nicht einmal eine Geschichte der Reformation in Wittenberg. Noch weniger kann es eine umfassende Interpretation dessen liefern, was wir als Luthertum kennen. Dennoch wird hier dargelegt werden, dass unsere Wahrnehmung der Reformation in den deutschen Ländern verzerrt wurde durch die vorwiegende Beschäftigung mit den süddeutschen Städten, wie sie in der westlichen Wissenschaft während der Nachkriegszeit stattfand. Unser Bild von Luther war ein Erbe des Kalten Krieges. Als Historiker aus dem Westen Schwierigkeiten hatten, die Archive im Osten zu benutzen, während ihre Kollegen aus der DDR in erster Linie an sozialen Bewegungen und dem Erbe des religiösen Radikalen und Revolutionärs Thomas Müntzer und weniger an Luther interessiert waren. Infolgedessen ist die Erforschung der sozialen Geschichte des Luthertums noch immer im Gange und es fehlt eine materialreiche, nuancierte Darstellung der Entwicklung dieser Bewegung, wie sie uns für die bedeutenden Städte Süddeutschlands vorliegt. Weil die westdeutschen Historiker nach dem Krieg so begierig darauf waren, eine demokratische Spur als Anknüpfungspunkt in ihrer eigenen Geschichte zu finden, idealisierten sie die freien und unabhängigen Reichsstädte mit ihren gewählten Räten. Sie wollten der Gleichsetzung der Reformation mit politischem Konformismus und Untertanengehorsam entgehen, die ihrer Geschichte den Glanz geraubt hätte. Sie wiesen daher auf die Vielfalt lokaler, populärer Reformationen hin, deren Vorstellungen über das Sakrament, die Bilderfrage und deren soziale Reformen sich von denen Luthers jedoch stark unterschieden. Dadurch hat unsere Erzählung der Reformation eine Schieflage erhalten. Es fehlt an einer angemessenen Einschätzung des Luthertums in seinem heimischen sozialen und kulturellen Kontext, der so anders war als der süddeutscher Städte. Die politischen Werte des Luthertums und die ökonomischen Strukturen waren nicht die Süddeutschlands.